Micha.
Heute habe ich ein Rätsel für dich mitgebracht.
Schieß
Wer
los.
bezeichnet sich als der Allerbequemste? Verspricht das widerspenstige Wesen des Mannes zu genesen und will beim Durchwandern eines Stückchen Welt das Tüpfchen auf dem i entdecken?
Oh, Lukas, da hast du mich auf den kalten Füßen erwischt. Aber man munkelt und ich glaube, ich brauche ein Stück des Nachdenkens.
Um Licht und Schatten, Mythos und Logos, dreifach merkwürdigen Geisterschritt wird es heute gehen. Goethes Begriff der Metamorphose versuchen wir zu verstehen. Statt wohltemperierten Grausamkeiten lauschen wir Bach am Klavier. Wir besuchen den Wagner in seinem Laboratorium und verirren uns mit Sicherheit im Labyrinth der klassischen Walpurgisnacht. Wir spielen Xing, Shang, Chong. Und freuen uns in positiver Erwartung auf den Ritt des Homunculus. Viel Spaß bei der siebten Folge der Freiheitlichen Welle. So, ja, Micha, schön, dass wir wieder mal eine Sendung machen,
Auf jeden
ne?
Fall.
Heute ist ja der Reformationstag, der 31. Oktober. Wir waren ja letztens wandern, zur Lutherkanzel. Erzähl mal, wie war es denn da so?
Ich fand es einfach nur fantastisch. Ich fand die Farbtöne der Perückensträucher so
Ja,
gewaltig.
die
Die Sonne schien,
Perückensträucher.
der Ausblick war einfach nur großartig. Und ja, die Perückensträucher auf dem Muschelkalk hängen, waren einfach nur eine Wucht. Oder wie siehst du das?
Ja, ich sehe das genauso. Es war ein fantastischer Ausblick und man kann sich richtig gut vorstellen, wie unter anderem auch Goethe dadurch vielleicht eine Quelle der Inspiration für seine Dichtung gefunden hat. Pflanzen, Perückensträucher,
Ja.
was fällt dir dazu noch ein?
So, Perückensträucher. Ja, Perückensträucher wachsen ja bekanntlicherweise mehr am Mittelmeer.
Ach so.
Ja, natürlich, ja.
Ah, okay, die sind dann auch so ein bisschen pieksig, oder? Haben die Stacheln?
Ja, ob sie jetzt Stacheln haben, das ist mir jetzt gar nicht so bewusst, aber ich glaube nicht zu sehr, ja.
Okay, ja.
Aber
Hätten wir checken sollen.
Perückensträucher wachsen eigentlich eher im Mittelmeerraum und wir haben ja in Jena ein ganz besonderes Klima und auch vor allen Dingen auch diese Muschelkalkhänge, wo sich dieser Perückenstrauch besonders wohl fühlt. Und ich glaube, Jena ist auch eine der wenigen Stellen, wo diese Perückensträucher in einer solchen Farbenpracht auch zu bewundern sind. Jedes Jahr auf das Neue, auf der Lutherkanzel. Es ist eine Sehenswürdigkeit.
Ja, man kann es echt nur empfehlen. Ich war noch nie da und es ist keine große Wanderung nötig. Es ist relativ schnell zu erreichen, aber ja, die Aussicht ist wirklich schön.
Ja, und das Interessante auch bei dem Muschelkalkhängen ist ja auch, dass man Abdrücke auch finden kann, also größere und
Fossilien.
kleine Fossilien, die ja aus einem Meer stammen.
Genau, dem sogenannten Tethysmeer, das hier in Jena vor Jahrmillionen existiert hat. Ein Urmeer, von dem, wenn ich mich richtig entsinne, die Ostsee, das Schwarze Meer und das Mittelmeer, vielleicht auch das Rote Meer, noch Überbleibsel sind. Und dieses Tethysmeer ist benannt nach einer griechischen mythologischen Figur, Tethys, übersetzt übrigens Großmutter, die für alles frische Wasser auf Erden sozusagen verantwortlich war und ihr Mann zusammen mit ihrem Mann Ozeanos eben halt in der Theogonie von Hesiod den Ursprung der griechischen Mythologie darstellt. Und wenn wir über Fossilien reden und Gestaltwandlung quasi im Sand und im Muschelkalk, dann muss ich auch gleich denken an den Begriff, der in Goethes Denken eine große Rolle gespielt hat, den Begriff der Metamorphose.
Metamorphose. Ja, und auch viele Komponisten haben ja die Metamorphose in der Lebendigkeit musikalisch dargestellt. So auch Johann Sebastian Bach in seinen vielfältigen polyphonen Werken, in den Fugen auch. Und ich denke, Lukas, wir sollten da mal in ein Werk reinhören. Hast du da eins?
Ja, wie wär's denn mit den Goldberg-Variationen?
Ja, fantastisch. Dann hören wir rein. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war die 29. Goldberg-Variation von Johann Sebastian Bach in einer wundervollen Interpretation von Glenn Gould.
Ja, wunderbares Stück. Einer Anekdote von Johann Nikolaus Forke zufolge soll die Entstehung des Namens der Goldberg-Variation darauf zurückgehen, dass ein sogenannter Graf Hermann Karl von Kaiserling, der russischer Gesandte am Dresdner Hof und Freund der Familie Bachs war, den Wunsch äußerte, Bach möge doch ihm ein paar Stücke komponieren für seinen Bediensteten Johann Gottlieb Goldberg, einen hochtalentierten Schüler Bachs. Und diese Stücke sollten einen sanften und munteren Charakter haben, um seine schlaflosen Nächte entgegenzuwirken.
Was ihm offenbar gelang. Die Vielzahl seiner Variationen in der Lebendigkeit und dem Wandlungsprozess überhaupt zeichnen ja aus meiner Sicht auch den Entwicklungsprozess der Metamorphose in der Natur aus, die wir immer wieder erkennen können und auch gesehen haben bei unserer letzten Wanderung, als wir an so vielen Hagebuttensträuchern vorbeigekommen sind. Und da habe ich mir auch so die Gedanken gemacht, bevor ja diese Hagebutten so in voller Reife entstanden sind, welche Entwicklungsstufen diese Pflanze eigentlich durchgenommen hat. Mhm. Eigentlich grundlegend von einer ganz kleinen Pflanze zum Dornenbusch mit den widerspenstigen Dornen auch.
Widerspenstige Dornen.
Diese widerspenstigen Dornen. Und dann zur vollen Blütenpracht auch gelangen. Und um eine solche hervorragende Frucht dann überhaupt im Wandlungsprozess vollziehen zu können, braucht ja die Pflanze auch die Bestäubung durch die Insekten. Ohne
vollkommen
die
richtig.
Bestäubung keine Früchte. Die Frucht ist ja vom Aufbau her einzigartig. Diese erst gelbe und dann die rote Farbe und dann auch diese Konsistenz der Frucht ist ja wirklich auch herrlich. Und viele wissen ja auch oder wissen es auch nicht, dass erst die Hagebutte vom Vitamingehalt her dann ausgereift ist, wenn der erste Frost in die Früchte hineingefahren ist. Und das war ja auch der Fall. Und deswegen haben wir dann auch Hagebutten gesammelt. Aber nicht nur die, sondern wir haben auch Schlehen gesammelt.
Berberitzen.
Es hat uns eine Wanderin darauf aufmerksam gemacht, dass Berberitzen etwas ganz Besonderes sind. Übrigens, als kleiner Tipp auch noch, sie wirken antibakteriell, antiviral, entzündungshemmend, schleimlösend, wirken auch gegen Hämorrhoiden und Polypen.
Ach so. Okay.
Und vorbeugend auch gegen Krebs und steigern das Immunsystem. Und darüber hinaus sind Berberitzen auch eine Nervennahrung.
Mhm. Ja, dann begeben wir uns mal ins Tierreich. Da gibt es natürlich auch die Metamorphose. Welche Metamorphosen fallen dir ein, Micha?
Oh, ich glaube, du spielst auf die Metamorphose der Kaulquappen zu den Fröschen an.
Richtig.
Und bevor die Frösche in den rauschenden Bächen ihren Lebensraum gefunden haben, müssen diese zuvor einen schwierigen Entwicklungsprozess durchgelebt haben. Beginnend bei der Kaulquappe, die in ruhigen Tümpeln oder Teichen heranreift, im Wandlungsprozess durchläuft von der Kaulquappe zum Frosch. Der Kaulquappe wachsen Flossen und die Kaulquappe steigt immer mehr in die Höhe. Und zum Schluss verlässt auch der Frosch tatsächlich teilweise das Wasser.
Das heißt, man könnte sagen, das Ziel der Kaulquappe, man spricht dann auch von Entelechie, ist der Sprung aus dem Wasser an das Land.
Richtig. Ja, Lukas, da hören wir doch gleich mal in ein Stück von Johann Sebastian Bach hinein, welches mit etwas Fantasie den metamorphosischen Prozess auch darstellt.
Von den Kaulquappen zum Frosch.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war das zweite Präludium und die zweite Fuge aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach in einer wundervollen Bearbeitung von Stanislav Richter.
Ja, erfrischend lebendig. Und nun begeben wir uns in das Laboratorium von Wagner. Micha wird den Part von Wagner übernehmen und ich werde mit Mephistopheles und Homunculus einsprechen. Das Laboratorium im Sinne des Mittelalters, weitläufige, unbehöfliche Apparate zu fantastischen Zwecken.
Die Glocke tönt die fürchterliche. Durchschauert die berußten Mauern. Nicht länger kann das Ungewisse der ernstesten Erwartung dauern. Schon hellen sich die Finsternisse, schon in der innersten Fiole. Erglüht es wie lebendige Kohle, ja, wie der herrlichste Karfunkel. Verstrahlend blitze durch das Dunkel. Ein helles, weißes Licht erscheint, oh, dass ich's diesmal nicht verliere. Ach Gott, was rasselt es an der Türe?
Willkommen, es ist gut gemeint.
Willkommen zu der Stern der Stunde. Doch haltet Wort und Atem fest im Munde. Ein herrlich Werk ist gleich zustande gebracht.
Was gibt es denn?
Es wird ein Mensch gemacht.
Ein Mensch? Und welch verliebtes Paar habt ihr ins Rauchloch eingeschlossen?
Behüte Gott. Wie sonst das Zeugen Mode war, erklären wir für eitel Possen. Der zarte Punkt, aus dem das Leben sprang, die heutige Kraft, die aus dem Inneren drang und nahm und gab, bestimmt sich selbst zu zeichnen. Erst Nächstes, dann sich Fremdes anzueignen, die ist von ihrer Würde nun entsetzt. Wenn sich das Tier noch weiter dran ergötzt, so muss der Mensch mit seinen großen Gaben doch künftig höheren Ursprung haben.
Zum Herd gewendet?
Es leuchtet, seht, nun lässt sich wirklich hoffen, dass, wenn wir aus vielen hundert Stoffen, durch Mischung, denn auf Mischung kommt es an, den Menschenstoff gemächlich komponieren, in einen Kolben verlotieren und ihn gehörig kohobieren, so ist das Werk im Stillen abgetan.
Zum Herd gewendet?
Es wird. Die Masse regt sich klarer. Die Überzeugung wahre, wahre. Was man an der Natur Geheimnisvolles pries, das waren wir verständlich zu probieren. Und was sie sonst organisieren ließ, das lassen wir kristallisieren.
Wer lange lebt, hat viel erfahren. Nichts Neues kann für ihn auf dieser Welt geschehen. Ich habe schon in meinen Wanderjahren kristallisiertes Menschenvolk gesehen.
Er steigt, es blitzt, es häuft sich an. Im Augenblick ist es getan. Ein großer Vorsatz scheint im Anfang toll. Doch wollen wir des Zufalls künftig lachen. Und so ein Hirn, was trefflich denken soll, wird künftig auch ein Denker machen.
Entzückt die Fiole betrachtend.
Das Glas erklingt von lieblicher Gewalt. Es trübt, es klärt sich, also muss es werden. Ich sehe in zierlicher Gestalt ein artig Männlein sich gebärden. Was wollen wir, was will die Welt nun mehr? Denn das Geheimnis liegt am Tage. Gibt diesen Lauten nur Gehör, er wird zur Stimme, wird zur Sprache.
Nun, Väterchen, wie steht's? Es war kein Scherz. Komm, drücke mich recht zärtlich an dein Herz, doch nicht zu fest, damit das Glas nicht springe. Das ist die Eigenschaft der Dinge. Natürlichem genügt das Weltall kaum, was künstlich ist, verlangt geschlossenen Raum.
Zu Mephistopheles.
Du aber, Schalk, Herr Vetter, bist du hier? Im rechten Augenblick, ich danke dir. Ein gut Geschick führt dich zu uns herein, dieweil ich bin, muss ich auch tätig sein. Ich möchte mich sogleich zur Arbeit schürzen, du bist gewandt, die Wege mir zu kürzen.
Nur noch ein Wort. Bisher musste ich mich schämen, denn alt und jung bestürmt mich mit Problemen. Zum Beispiel nur, doch niemand konnte es fassen, wie Seel und Leib so schön zusammenpassen. So wirst sich heilen, als um nie zu scheiden. und doch den Tag sich immerfort verleiden. So dann.
Halt ein, ich wollte lieber fragen, warum sich Mann und Frau so schlecht vertragen. Du kommst, mein Freund, hierüber nie ins Reine. Hier gibt's zu tun, das eben will der Kleine.
Was gibt's zu tun?
Mephistopheles auf eine Seitentüre deutend. Hier, zeige deine Gabe. Wagner immer in die Fiole schauend.
Fürwahr, du bist ein allerliebster Knabe.
Die Seitentür öffnet sich, man sieht Faust auf dem Lager hingestreckt.
Bedeutend.
Die Fiole entschlüpft aus Wagners Händen, schwebt über Faust und beleuchtet ihn.
Schön umgeben, klar Gewässer, im dichten Haine, Frauen, die sich entkleiden. Die allerliebsten, das wird immer besser. Doch eine lässt sich glänzend unterscheiden, aus höchstem Helden, wohl aus Götterstamme. Sie setzt den Fuß in das durchsichtige Helle des edlen Körpers holde Lebensflamme, kühlt sich im schmiegsamen Kristall der Welle. Doch welch Getöse rasch bewegter Flügel, welch Sausen plätschern wühlt im glatten Spiegel. Die Mädchen fliehen verschüchtert, doch allein die Königin sie blickt gelassen drein und sieht mit stolzem weiblichen Vergnügen der Schwede Fürsten ihrem Knie sich spiegen. Zudringlich zahm, er scheint sich zu gewöhnen. Auf einmal aber steigt ein Dunst empor und deckt mit dicht gewebtem Flor die lieblichste von allen zehn.
Was du nicht alles zu erzählen hast, so klein du bist, so groß bist du Phantast. Ich sehe nichts.
Das glaube ich, du aus Norden, im Nebelalter jung geworden, im Wust von Rittertum und Pfefferei, wo wäre da dein Auge frei? Im Düster bist du nur zu Hause.
Umherschauend.
Verbräunt, Gestein, bemodert, widrig, spitzbögig, schnörkelhaft, ist niedrig. Erwacht uns dieser, gibt es neue Not, er bleibt gleich auf der Stelle tot. Waldquellen, Schwäne, nackte Schöne, das war sein ahnungsvoller Traum. Wie wollte er sich hierher gewöhnen? Ich, der bequemste, duld es kaum. Nun fort mit ihm.
Der Ausweg soll mich freuen.
Fiel die Krieger in die Schlacht. Das Mädchen führe du zum Reihen. So ist gleich alles abgemacht. Jetzt eben, wie schnell bedacht, ist klassischer Walpurgisnacht. Das Beste, was begegnen könnte, bringt ihm zu seinen Elemente.
Dergleichen habe ich nie vernommen.
Wie wollt es auch zu euren Ohren kommen? Romantische Gespenster kennt ihr nur Leid, ein echt Gespenst auch klassischer zu sein.
Wohin denn aber soll die Fahrt sich regen? Mich widern schon antikische Kollegen.
Nordwestlich, Satan, ist dein Lustrevier. Südöstlich diesmal aber segeln wir. An große Fläche fließt Peneus frei. Umbuscht, umbaumt, in still und feuchten Buchten. Die Ebene dehnt sich zu der Berge Schluchten. Und oben liegt Pharsalus alt und neu.
Oh weh, hinweg und lass mir jene Streite von Tyrannei und Sklaverei beiseite. Mich langweilt, denn kaum ist's abgetan, so fangen sie von vorne wieder an. Und keiner merkt, er ist doch nur geneckt vom Asmodeus, der dahinter steckt. Sie streiten sich, so heißt's, um Freiheitsrechte. Genau besehen sind's Knechte gegen Knechte.
Den Menschen lass ihr widerspenstig wesen. Ein jeder muss sich wehren, wie er kann. Vom Knaben auf, so wird zuletzt ein Mann. Hier fragt sich's nur, wie dieser kann genesen. Hast du ein Mittel, so erprob es hier. Vermagst du's nicht, so überlass es mir.
Manch Brockenstückchen wäre durchzuproben, doch Heidenriegel find ich vorgeschoben. Das Griechenvolk, es taugte nie recht viel. Doch blendet's euch mit freiem Sinn ins Spiel, verlockt des Menschenbrust zu heitern Sünden, die unsern wird man immer düster finden. Und nun, was soll's?
Du bist ja sonst nicht blöde, und wenn ich von thessalischen Hexen rede, so denk ich, habe ich was gesagt.
Thessalische Hexen, wohl, das sind Personen, nach denen habe ich lang gefragt. Mit ihnen Nacht für Nacht zu wohnen, ich glaube nicht, dass es parkt, doch zum Besuch, Versuch.
Den Mantel her und um den Ritter umgeschlagen. Der Lappen wird euch wie bisher den einen mit dem anderen tragen. Ich leuchte vor.
Und ich?
Nun, du bleibst zu Hause, Wichtigstes zu tun. Entfalte du die alten Pergamente, nach Vorschrift sammle Lebenselemente und füge sie mit Vorsicht eins ans andere. Das was bedenke. Wer bedenke wie? Indessen ich ein Stückchen Welt durchwandere, entdecke ich wohl das Tüpfchen auf das I. Dann ist der große Zweck erreicht. Solch ein Lohn verdient an solche Streben. Gold, Ehre, Ruhm, gesundes, langes Leben und Wissenschaft und Tugend auch vielleicht. Leb wohl.
Leb wohl. Das drückt das Herz mir nieder. Ich fürchte schon, ich sehe dich niemals wieder.
Nun zum Peneus, frisch hinab. Herr Vetter ist nicht zu verachten. Am Ende hängen wir doch ab von Kreaturen, die wir machten. Das war das sechste Präludium aus dem zweiten wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach in der Interpretation von Swiatoslaw Richter. Dann tauchen wir ein in die klassische Walpurgisnacht und wir hatten ja die Metamorphose des Frosches ein bisschen beschrieben und behandelt und diese Metamorphose oder die Metamorphosen insgesamt in der Natur sind für Goethe eben halt auch ein Prinzip, was man auf die Entwicklung des menschlichen Geistes übertragen kann. Und gerade der Frosch ist hier von entscheidender Bedeutung, denke ich, und eben halt auch für den zweiten Akt der klassischen Walpurgisnacht, auf dem wir jetzt gleich näher eingehen werden. Denn man kann diesen Akt als einen Aufklärungsprozess lesen, hin vom Mythos zum Logos, aus einem kriegerischen Zustand in einen friedlichen Zustand zu übergehen. Man kann es als Goethes Vision für eine friedlichere Welt lesen, denn der Mythos ist ja ein Erklärungsmodell oder ein Zustand in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte gewesen. Man muss sich vergegenwärtigen, vor vielen Jahrhunderten bzw. Jahrtausenden haben die Menschen die Welt, in der sie lebten, sich anhand von Mythen erklärt und haben die aber nicht reflektiert, sondern sie waren sozusagen ihnen in gewisser Weise unbewusst tradiert, überliefert und sie wurden für selbstverständlich genommen. Und wenn man jetzt in der Analogie zum Frosch das Ganze sieht, dann ist das sozusagen das Stadium der Kaulquappen, die sich ja im Wasser befinden und sich dessen aber natürlich gar nicht bewusst sind. So, ne? Also es ist ein eben halt ihr natürliches Habitat und erst die Metamorphose zum Frosch ermöglicht eben halt die Unterscheidung zwischen Wasser und Land. Der Frosch ist in der Lage, hin und her zu springen und kann deswegen einen Unterschied machen. Und beim Logos geht es ja genau darum, zu differenzieren, unterscheiden zu können.
Und natürlich auch die Übereinstimmung von Denken, Sprechen und Handeln.
Und diese Art von Zugang zur Betrachtung der Welt oder der Natur war eben halt nicht immer da, sondern ist im Laufe der Geschichte entstanden.
Gleichwohl der Keim, wenn man es aus einer religiösen Perspektive betrachtet, natürlich schon immer da war.
Und wir befinden uns in der klassischen Walpurgisnacht. Die klassische Walpurgisnacht ist in drei Abschnitte untergliedert. Einmal die Pharsalischen Felder, dann der Peneus-Fluss und dann die Felsbuchten des Ägäischen Meeres. Und wir versuchen jetzt mal, einige Stellen in diesem Dreischritt uns genau anzuschauen und bei den Pharsalischen Feldern, wo zunächst einmal die Hexe Erichtho auftritt und zwar in völliger Finsternis. Die Hexe Erichtho ist quasi eine Untergangsprophetin, könnte man sagen, die vom ewigen Kreislauf des immer wiederkehrenden Kriegszustandes in der Menschheit berichtet und an diesen pharsalischen Feldern eben hat sich eines der größten Beispiele zugetragen, nämlich die entscheidende Schlacht zwischen Gaius Julius Caesar und Magnus Pompeius, also Caesar, der die Römische Republik, naja, so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus, aber auf jeden Fall, der halt ne, gegen den Senat kämpfte und Pompeius, der dafür war, so, Micha, was ist los? Ja, es ist ein Labyrinth. Und naja, ich lese jetzt einfach mal vor, was Erichtho uns erzählt. Ne? Also, zum Schauderfeste dieser Nacht, wie öfter schon, tret ich einher, Erichtho, ich die Düstere. Nicht so abscheulich, wie die leidigen Dichter mich im Übermaß verlästern. Endigen sie doch nie in Lob und Tadel. Überbleicht erscheint mir schon von grauer Zeltenwoge weit das Tal dahin. Als Nachgesicht der sorg- und grauenvollsten Nacht. Wie oft schon wiederholt sich's, wird sich immerfort ins Ewige wiederholen. Keiner gönnt das Reich dem andern, dem gönnt's keiner, der's mit Kraft erwarb und kräftig herrscht. Denn jeder, der sein inneres Selbst nicht zu regieren weiß, regierte gar zu gern des Nachbars Willen, eigenem stolzen Sinn gemäß. Hier aber ward ein großes Beispiel durchgekämpft, wie sich Gewalt Gewaltigerem entgegenstellt. Der Freiheit holder tausendblumiger Kranz zerreißt,
das starre Lorbeer sich ums Haupt des Herrschers biegt. Hier träumte Magnus früher Größe Blütentag. Dem schwanken Zünglein lauschend wachte Cäsar dort. Das wird sich messen, weiß die Welt doch, wem's gelang. Wachfeuer glühen, rote Flammen spendende, der Boden haucht vergossenem Blutes Widerschein und angelockt von seltenem Wunderglanz der Nacht versammelt sich hellenischer Sage Legion. Um alle Feuer schwankt unsicher oder sitzt behaglich alter Tage fabelhaft gebildet. Der Mond, zwar unvollkommen, aber leuchtend hell, erhebt sich, milden Glanz verbreitend überall. Der Zeltentrug verschwindet, Feuer brennen blau. Doch! Über mir, welch unerwartet Meteor! Es leuchtet und beleuchtet körperlichen Ball. Ich wittre Leben. Da geziemen will mir's nicht, Lebendigem zu nahen, dem ich schädlich bin. Das bringt mir bösen Ruf und frommt mir nicht. Schon sinkt es nieder. Weich ich aus mit Wohlbedacht. Genau, und hinter diesem Meteor verbirgt sich das Dreigespann aus Homunculus, Mephistopheles und Faust. Und Homunculus, der wie gesagt in der klassischen Walpurgisnacht vorleuchtet und sozusagen den Weg aus diesem Labyrinth weist, leitet das seltene Abenteuer ein mit den Worten:
Schwebe noch einmal die Runde über Flamm und Schaudergrauen. Ist es doch im Tal und Grunde gar gespenstisch anzuschauen.
Das kann als Hinweis auf die hermeneutische Methode gesehen werden. Der Stoff dieses Aktes ist so komplex und vielfältig, dass es nicht reicht, ihn einmal zu lesen, sondern wenn man ein tieferes Verständnis gewinnen möchte, muss man das auf jeden Fall mehrfach lesen, da man auch jedes Mal neue Sachen entdecken wird. Und genau, also Homunculus, Mephistopheles und Faust befinden sich jetzt in phasalischen Feldern und die erste Figur, denen sie dann begegnen werden, ist ein schnarrender Greif, der einen weiteren Hinweis gibt, worauf man zu achten hat, nämlich die Etymologie. Etymologie, die Lehre von der Herkunft von Begriffen. Und dann folgen gleich die Ameisen von der kolossalen Art und die Sphinx. Und mit der Sphinx wollen wir uns jetzt ein bisschen näher auseinandersetzen. Ja, die Sphinx.
Die Sphinx.
Ja, die Sphinx. Die Sphinx. Ja, was kann man über die Sphinx sagen? Beschreib mal, wie sieht die Sphinx aus, Micha?
Majestätisch. In vollkommener weiblicher Schönheit in dem Körper eines Löwens.
Genau, also das Antlitz ist weiblich.
Auf jeden Fall.
Der Körper, der eines Löwen. Was sind so die Eigenschaften eines Löwen?
Ja, ein Löwe ist eigentlich ein machtvolles Tier, welches aber beschützend agiert und
kräftig, agil, lebendig.
Möchte nicht übergangen werden. Und die Sphinx ist eine Gestalt, die in der Metaebene über den Dingen steht.
Und die Sphinx spricht ja auch in Rätseln. Was ist denn ein Rätsel eigentlich?
Eine Aufgabe, die man nicht so schnell lösen kann. Und wenn ich auf die Menschheit schaue,
ja,
stellen sich mir viele Rätsel, warum Menschen so agieren, wie sie agieren. Aber trotzdem findet sich immer eine Auflösung im Werteprozess später, warum sie so agiert haben. Die Sphinx ist auch ein Zwitterwesen zwischen Mythos und Logos und steht für die Beständigkeit. Was bedeutet, die Sphinx ist in aller Achtsamkeit auch unterwegs und möchte eigentlich dafür sorgen, dass Konflikte gelöst werden.
In dieser Szene, wo die Sphinx dann auftaucht, interagiert sie auch mit Mephistopheles.
Genau.
Und Mephisto wenn man so will, ist das auflösende Prinzip, das zur Spaltung in einer Gesellschaft führt und aber letztendlich eben halt ein Teil jedes Menschen ist. Und Mephisto gewinnt an Macht in dem Moment, wo sich Menschen in Widersprüche zu ihren eigentlichen Überzeugungen verwickeln und möglicherweise auch keinen Ausweg mehr finden. Dann gewinnt Mephisto an Macht und
ergötzt sich,
ja, darin? Und das. Aber wie gesagt, Mephisto ist kein Mensch. Mephisto ist ein Prinzip. Und die greifen zum Beispiel, ja, in dieser Szene, die bekommen Mephistopheles mit, der sich bei der Sphinx auffällt und ihren oberen Teil eigentlich ganz schön findet und reizend. Jedoch der untere Teil macht ihn ein bisschen Sorge, genau. Denn er selbst hat einen Pferdefuß und nicht so einen tollen Löwenleib. Und genau, die Greifen wollen ihn eigentlich vertreiben und reagieren gereizt und schnarrend und angriffslustig im Grunde genommen. Und die Reaktion von Mephistopheles ist daraufhin brutal. Das heißt, wenn er ausgegrenzt wird, vertrieben wird, dann reagiert er mit Brutalität. Die Sphinx indessen reagiert völlig gelassen und milde, denn sie weiß, dass Mephisto sich mit der Zeit selbst auflösen wird.
In der Hoffnung auf die Besinnung der Menschheit in all der Konflikte, welche diese tun.
Und so endet dann der erste Teil der klassischen Walpurgisnacht auf den Pharsalischen Feldern, in dem Mephistopheles die Sphinx fragt, ob sie denn da bleiben werde und er sie auch wiederfinden könne. Und die Sphinx antwortet, ja, mische dich zum luftigen Gesinde. Wir von Ägypten her sind längst gewohnt, dass unser Eins in tausend Jahre thront. Und respektiert nur unsere Lage, so regeln wir die Mond- und Sonnentage. Sitzen vor den Pyramiden, zu der Völker Hochgericht, Überschwemmung, Krieg und Frieden und verziehen kein Gesicht.
Das war das 16. Präludium von Swjatoslaw Richter, des ersten Teils des wohltemperierten Klaviers. Ja, und damit springen wir dann in den zweiten Abschnitt der klassischen Walpurgisnacht zum Fluss Peneus. Faust hatte die Sphinx um Rat gefragt, wo er denn die Helena finden könnte. Und die Sphinx hatte ihm mitgeteilt, dass wenn er Chiron treffe, würde dieser ihm weiterhelfen können. Und das ist dann auch der Fall. Faust erinnert sich an den Traum, den er hatte, den Homunculus gedeutet hatte in Wagners Labor, wo es um die Zeugung der Helena durch Zeus in der Gestalt eines Schwans und der Königin Leda ging. Und während er sich an diesen Traum erinnert, hört er dann Hufgetrappe und Chiron taucht auf und nimmt ihn auf seinem Rücken mit. Chiron, das ist ein Zentaur, der zur Hälfte Pferd ist und zur Hälfte Mensch und ist eine mythologische Figur, der als der Pädagoge oder der Erzieher und Arzt der Helden in der antiken griechischen Kultur gilt. Daher auch der Begriff Chirurg stammt. Die Chirurgen, die wahren Helden jedes sinnlosen Krieges. Und es entwickelt sich ein Dialog zwischen Chiron und Faust über das Wesen der männlichen und weiblichen Schönheit. Diesen Dialog tragen wir kurz vor. Micha als Chiron und ich als Faust. So wirst du mir denn doch gestehen, du hast die Größten deiner Zeit gesehen, dem Edelsten in Taten nachgestrebt, halbgöttlich ernst die Tage durchgelebt. Doch unter den heroischen Gestalten, wen hast du für den Tüchtigsten gehalten?
Im hehren Argonautenkreise war jeder brav nach seiner eigenen Weise. Und nach der Kraft, die ihn beseelte, konnte er genügen, wo es den anderen fehlte. Die Dioskuren haben stets gesiegt, wo Jugend Füll und Schönheit überwiegt. Entschluss und schnelle Tat zu anderem Heil, den Broiaden ward's zum schönen Teil, nachsinnend, kräftig, klug, im Rat, bequem. So herrschte Jason, Frauen angenehm. Dann Orpheus, zart und immer still bedächtig, schlug er die Leier allen übermächtig. Scharfsüchtig, Lynceus, der bei Tag und Nacht das heilige Schiff durch Klipp und Strand gebracht. Gesellig nur lässt sich Gefahr erproben, wenn einer wirkt, die anderen loben.
Von Herkules willst nichts erwähnen?
O weh, errege nicht mein Sehnen. Ich hatte Phöbus nie gesehen, noch Ares, Hermes, wie sie heißen. Da sah ich mir vor Augen stehen, was alle Menschen göttlich preisen. So war er ein geborener König, als Jüngling herrlichst anzuschauen, den älteren Bruder untertänig und auch den allerliebsten Frauen. Den zweiten zeugt sie nicht Gea, nicht führt ihn Hebe Himmel ein. Vergebens mühen sich die Lieder, vergebens quälen sie den Stein.
So sehr auch Bildner auf ihn pochen, so herrlich kam er nie zur Schau. Vom schönsten Mann hast du gesprochen, nun sprich auch von der schönsten Frau.
Was? Frauenschönheit will nichts heißen, ist gar zu oft ein starres Bild. Nur solch ein Wesen kann ich preisen, das froh und lebenslustig quillt. Die Schöne bleibt sich selber selig, die Anmut macht unwiderstehlich, wie Helena, da ich sie trug.
Ja, und nachdem Chiron dann Faust darüber aufgeklärt hat, dass es mit der mythologischen Frau so eine Sache ist, dass er da wohl von den Philologen betrogen worden ist und der Dichter eben halt sie, wie er sie braucht, gerade zur Schau stellt und Faust also Unmögliches begehrt, bringt Chiron diesen zu Manto, eine Frau mit prophetischer Gabe, die Faust mit folgenden Worten aus dem zweiten Akt verabschiedet.
Tritt ein, Verwegener, sollst dich freuen. Der dunkle Gang führt zu Persephonein. In des Olympus hohlen Fuß lauscht sie geheim verbotenem Gruß. Hier hab ich's einst dem Orpheus eingeschwärzt. Benutzt es besser, frisch, beherzt.
Und wir befinden uns am oberen Peneus, wo zunächst einmal ein Erdbeben durch Seismus ausgelöst wird und dann ein längerer Abschnitt mit Mephistopheles kommt, wo ja dieser im Grunde genommen seine Verwandten in der klassischen Antike trifft und sich aber dann immer weniger wohl dort fühlt und sich dann auch verirrt und dann darüber freut, dass er Homunculus wieder trifft. Dieser möchte ja im besten Sinne entstehen und ist auf der Suche nach zwei Philosophen, und zwar Anaxagoras und Thales. Und bei dem Rat zu entstehen, wendet er sich dann letztendlich dem Thales zu. Und Thales ist eben der Philosoph, der ungefähr 600 vor Christus gelebt hatte und den Übergang vom Mythos zum Logos vollzogen hat, indem er die Entstehung der Welt nicht mehr mythologisch erklärt hat, sondern auf der Grundlage eines Prinzips, der sogenannten Arche, dem Urprinzip, welches ja Ursprung aller Dinge und Wesen ist, und das ist für Thales das Wasser gewesen. Außerdem hat Thales versucht, einen Krieg zu verhindern zwischen den Persern und den Griechen. Und ja, ist einer der sieben Weisen des antiken Griechenlandes. Und von ihm soll auch der Spruch am Orakeltempel von Delphi stammen: Erkenne dich selbst. Er hat auch das Prinzip der Gerechtigkeit aufgestellt, welches lautet: Was du an anderen tadelst, tue selbst nicht. Ja, und Thales führt dann Homunculus zu Nereus, welcher im Grunde genommen ja vielleicht der Großvater von, ich glaube, Achilles war und den Mythos so ein bisschen repräsentiert. Genau, zusammen wenden sie sich dann an Proteus, der ein Symbol der Metamorphose ist und sich dann in einen Delfin verwandelt. Und Homunculus nimmt all seinen Mut zusammen und besteigt dann den Rücken des Delfins und reitet in den Muschelthron der Galatea. Es folgt der Ritt des Homunculus. Homunculus besteigt den Proteus-Delfin.
komm geistig mit in feuchte Weide. Da lebst du gleich in Länge und Breite. Beliebig regelst du dich hier. Nur strebe nicht nach höheren Orden, denn bist du erst ein Mensch geworden, dann ist es völlig aus mit dir.
Nachdem es kommt, es ist auch wohl fein, ein wackerer Mann zu seiner Zeit zu sein.
So eine wohl von deinem Schlag, das hält noch eine Weile nach. Denn unter bleichen Geistesscharen sehe ich dich schon seit vielen hundert Jahren.
Sirenen auf den Felsen. Welch ein Ring von Wölkchen ründet um den Mond so reichen Kreis. Taum sind es, lieb entzündet, Fittiche wie Licht so weiß. Paphos hat sie hergesendet, ihre brünstige Vogelschar. Unser Fest, es ist vollendet, heitre Wonne voll und klar. Nereus zu Thales tretend. Nennte wohl ein nächtiger Wanderer diesen Mondhof Lufterscheinung. Doch wir Geister sind ganz anderer und der einzig richtigen Meinung. Tauben sind es, die begleiten meiner Tochter Muschelpfad. Wunderflugs besonderer Art, angelernt vor alten Zeiten. Thales. Auch ich halte das fürs Beste, was dem wackern Mann gefällt, wenn im stillen warmen Neste sich ein heiliges Leben hält. Psyllen und Masen auf Meerestieren, Meerkäbern und Widdern. In Zyperns rauen Höhle Grüften, vom Meergott nicht verschüttet, vom Seismos nicht zerrüttet, umweht von ewigen Lüften, und wie in den ältesten Tagen, in stillbewusstem Behagen, bewahren wir Zypriens Wagen und führen beim Säuseln der Nächte durch liebliches Wellengeflechte. Unsichtbar dem neuen Geschlechte, die lieblichste Tochter heran. Wir leise Geschäftigen scheuen, weder Adler noch geflügelten Leuen, weder Kreuz noch Mond, wie es oben wohnt und thront, sich wechselnd wegt und regt, sich vertreibt und totschlägt, Saaten und Städte niederlegt. Wir, sofort an, bringen die lieblichste Herrin heran. Sirenen, leicht bewegt, in mäßiger Eile, um den Wagen Kreis um Kreis, bald verschlungen, Zeil an Zeile, schlangenartig, reihenweis. Naht euch rüstigen Neriden, der Befrauen, gefällig wild, bringet zärtliche Doriden, Galatee, der Mutter Bild. Ernst, den Göttern gleich zu schauen, würdiger Unsterblichkeit, doch wie holde Menschenfrauen, lockender Anmutigkeit. Doriden im Chor am Neros vorbeiziehen, sämtlich auf Delphinen. Leih uns Luna Licht und Schatten, Klarheit diesem Jugendflor, denn wir zeigen, liebe Gattin, unserem Vater bittend vor, zu Nereus. Knaben sind's, die wir gerettet, aus der Brandung grimmen Zahn, sie auf Schilf und Moos gebettet, aufgewärmt zum Licht heran, die es nun mit heißen Küssen treulich uns verdanken müssen. Schau, die Holden günstig an. Nereus. Hoch ist der Doppelgewinn zu schätzen, barmherzig sein und sich zugleich ergötzen. Doriden. Lobst du, Vater, unser Walten, gönnst uns wohl erworbene Lust, lass uns fest und sterblich halten, sie an ewiger Jugendbrust. Nereus, mögt euch des schönen Fanges freuen, den Jüngling bildet euch als Mann. Allein ich könnte nicht verleihen, was Zeus allein gewähren kann. Die Welle, die euch wogt und schaukelt, lasst auch der Liebe nicht Bestand. Und hat die Neigung ausgegaukelt, so setzt gemächlich sie ans Land. Doriden, ihr holde Knaben seid uns wert, doch müssen wir traurig scheiden. Wir haben ewige Treue begehrt, die Götter wollen's nicht leiden. Die Jünglinge. Wenn ihr uns nur so ferner labt, uns wackre Schifferknaben, wir haben's nie so gut gehabt und wollen's nicht besser haben. Galatee auf den Muschelwangen nähert sich. Nereus. Du bist es, mein Liebchen. Galatee. O Vater, das Glück, Delphine verweilet, mich fesselt der Blick. Nereus. Vorüber schon, sie ziehen vorüber, in kreisenden Schwunges Bewegung. Was kümmert sie die innere herzliche Regung? Ach, nehmen sie mich mit hinüber, doch ein einziger Blick ergötzt, dass er das ganze Jahr ersetzt. Thales. Heil, heil aufs Neue, wie ich mich blühend freue, vom Schönen, Wahren durchdrungen. Alles ist aus dem Wasser entsprungen, alles wird durch das Wasser erhalten. Ozean, gönn uns dein ewiges Walten. Wenn du nicht Wolken sendetest, nicht reiche Bäche spendetest, hin und her nicht Flüsse wendetest, die Ströme nicht vollendetest, was wären Gebirge, was Ebenen und Welt? Du bist's, der das frischeste Leben erhält. Echo, Chorus der sämtlichen Kreise.
Du bist, dem das frischeste Leben entquellt.
Nereus. Sie kehren schwankend fern zurück, bringe nicht mehr Blick zu Blick, in gedehnten Kettenkreisen, sich festgemäß zu erweisen, windet sich die unzählige Schar. Aber Galateas Muschelthron sehe ich schon und aber schon. Er glänzt wie ein Stern durch die Menge. Geliebtes leuchtet durchs Gedränge. Auch noch so fern schimmert's hell und klar, immer nah und wahr. Homunculus?
In dieser hollen Feuchte, was ich auch hier beleuchte, ist alles reizend schön.
In dieser Lebensfeuchte erglänzt erst deine Leuchte mit herrlichen Getönen.
Nereus? Welch neues Geheimnis inmitte der Scharen will unseren Augen sich offen gebaren? Was flammt um die Muschel, um Galates Füße? Bald lodert es mächtig, bald lieblich, bald süße, als wär es von Pulsen der Liebe gerührt. Thales? Homunculus ist es, von Proteus verführt. Es sind die Symptome des herrischen Sehnens. Mir ahnet das Ächzen beängsteten Dröhnens. Er wird sich zerschellen am glänzenden Thron. Jetzt flammt es, nun blitzt es, ergießet sich schon. Sirenen? Welch feuriges Wunder verklärt uns die Wellen, die gegeneinander sich funkelnd zerschellen. So leuchtet's und schwanket und hellet hinan. Die Körper, sie glühen auf nächtlicher Bahn. Und rings ist alles vom Feuer umronnen. So herrsche denn Eros, der alles begonnen. Heil dem Meere, heil den Wogen, von dem heiligen Feuer umzogen. Heil dem Wasser, heil dem Feuer, heil dem seltenen Abenteuer.
Alle?
Heil dem mitgewogenen Lüften,
heil geheimnisreichen Krüften.
Hochgefeiert seid all hier, Element ihr alle vier.
Jo, und das war die 7. Folge der Freiheitlichen Welle. Der Ritt des Homunculus, Johann Wolfgang von Goethes Vision für eine friedliche Welt mit dem heiteren Meeresfest From the River to the Sea.
Moderation und Sendeleitung
Lukas Rosolowski
und Michael Gruder.
Bleibt geschmeidig.